Werte Zuhörerinnen, werte Zuhörer, geschätzte Bäcker, mein Name ist Sebastian Stange und wir haben uns hier alle eingefunden, um ein paar Neuigkeiten über die Spielebranche zu erfahren. In der Magazinfolge Nummer 12 gibt es davon auch so einige. So wird der deutsche Entwickler Sandbox Interactive von Cyberangreifern erpresst. Für Warners Mittelerde Schatten des Krieges wurden ein Ingame-Marktplatz samt Premium-Währung und Lootbox-System angekündigt. Und die Niederländer haben beim Sport mal wieder Grund zur Freude. Nach dem Sieg bei der Frauenfußball-EM konnte sich auch noch ein niederländisches Team den Sieg beim größten Dota 2-Turnier des Jahres sichern und es sich über mehr Dollars freuen, als je zuvor bei einer E-Sport-Veranstaltung ausgeschüttet wurden. Dann verlangt ein CSU-Arbeitskreis, dass E-Sport olympisch werden muss. AMDs kommunizierte Preise für die neuen Vega-Grafikkarten haben nichts mit der Realität zu tun. Und Unterstützer des Kickstarter-Projekts Mighty No. 9 sind vom Goodie des $60-Unterstützungsbeitrags ziemlich enttäuscht. Dann schauen wir uns noch eine Studie über die Vorlieben von Rollenspielfans an und ich gebe einen Überblick über die Spiele-Releases der kommenden Wochen und ach du meine Güte, kommt da was auf uns zu. Also dann, ich hoffe Snacks und Erfrischungsgetränke stehen parat, denn jetzt geht's los. Sandbox Interactive wird mit DDoS-Attacken erpresst. Der Berliner Entwickler erklärte am 10. August im Rahmen einer News auf albiononline.com, dass die Server des Online-Rollenspiels Albion Online ab dem 5. August Opfer von sogenannten DDoS-Attacken wurden. DDoS steht für Distributed Denial of Service und beschreibt die Überlastung eines Netzwerks durch eine extreme Menge an Anfragen. Es ist eine Art von Cyberangriff. Oftmals verwenden Hacker sogenannte Botnetze, also gekaperte Privatrechner weltweit, um solche Angriffe durchzuführen, die zum Deaktivieren von Websites oder Online-Services wie Bezahlsystemen oder Spieleservern führen können. Sandbox Interactive beschreibt, dass die Täter bereits mit der ersten Attacke am 5. August versuchten, die Entwickler zu erpressen, deren MMO-Rollenspiel am 17. Juli endlich die Beta-Phase verließ und offiziell launchte. Sandbox ging dabei nicht auf die Erpressungsversuche ein, schaltete die Behörden ein und arbeitet seitdem an einer Eingrenzung der Probleme, die diese Attacken bei den Spieleservern verursacht haben. Die betroffenen Spieler erhalten eine Kompensation in Form eines um 14 Tage verlängerten Premium-Status. Albion Online setzt nicht auf das übliche Free-to-Play-Modell. Um zu spielen, kauft man verschiedene Starter-Packs mit diversen Vorteilen wie Gold-Items oder einem zeitlich begrenzten Premium-Status mit beschleunigter Progression. Im Forum des Spiels kann man jederzeit nachschauen, wie es aktuell um die Server steht. Seit ein paar Tagen scheint Ruhe zu herrschen. Hoffen wir also, dass die so wichtige Launchphase von Albion Online von nun an störungsfrei verläuft. Und wo ich eben das Bezahlmodell von Albion Online kurz angesprochen habe, das ist doch interessant, oder? Früher war das mal als Free-to-Play-MMO geplant, nun aber ist es ein Bezahlspiel. Niemand kommt gratis rein. Abogebühren gibt es dann aber keine, aber eben Free-to-Play-Elemente und Microtransactions. Der Spielekritiker Jim Sterling prägte dafür vor Jahren bereits den Begriff Fee-to-Pay. Und aktuell hat er wieder Grund zum Poltern, womit wir zum nächsten Thema kommen. Mittelerde Schatten des Krieges bekommt Microtransactions und Lootbox-System. Am 4. August zeigte Entwickler Monolith den Marktplatz des am 10.10. erscheinenden Open-World-Action-Spiels Mittelerde Schatten des Krieges, dem Nachfolger zum 2014 erschienenen Schatten von Mordor. Und in diesem Marktplatz werden Microtransactions angeboten, in Form von XP-Boosts, in Form von Lootkisten, sogenannten Kriegskisten und Bundles. Das Ganze setzt auf zwei Spielwährungen auf, das im Spiel in großer Zahl zu findende Merian und Gold, das nur in kleiner Menge an bestimmten Momenten freispielbar ist, das man für Community-Events bekommen kann und das man für Geld kaufen kann. Im Steam-Store, im PSN-Store oder im Xbox-Store. Das sind typische Free-to-Play-Systeme und dass ein Vollpreisspiel solche Elemente mitbringt, das ist nicht neu. Das gibt es seit Jahren schon. Interessant ist das im Falle von Schatten des Krieges aber allemal, weil diese Microtransactions Einfluss auf das spielbestimmende Nemesis-System nehmen, das die Hierarchie und Ränge der gegnerischen und eigenen Ork-Truppen abbildet. Neue Ork-Gefolgschaft konnte man in Schatten von Mordor nur dadurch erringen, indem man gegnerische Anführer mit einem Zauberspruch dominierte. Nun können sie auch in den Kriegskisten genannten Zufallsboxen sein, die man eben im Marktplatz kaufen kann. Noch nennt Monolith keine Preise und das Studio beharrt in den Community FAQs und in einer kurzen Stellungnahme im Rahmen des Studio Livestreams vom 10. August, darauf, dass die Geschichte keinen Nachteil für Spieler haben wird, die diese Systeme ignorieren wollen. Die Story-Kampagne, so Monolith, sei vollständig offline spielbar und das Spiel ist deshalb auch so ausbalanciert, dass man diese Microtransactions nicht braucht, um es durchzuspielen. Wer den Marktplatz und damit auch die Lootkisten nutzen will, der muss aber online gehen. Obendrein soll man mit dem Gold nichts kaufen können, das man nicht auch freispielen kann, und Gold ist auch nicht nötig, um im Spiel voranzukommen oder im asymmetrischen Mehrspielermodus des Spiels, den sogenannten Online Conquests und Online Vendettas, einen Vorteil zu haben. Wer genug Zeit hat, so die Entwickler, kommt genauso weit, und das ist am Ende auch im Kern die Argumentation von Monolith. Mit Gold kommt man schneller an das, was man ansonsten dadurch bekommen hätte, wenn man, Zitat, mehr Schlachten gewonnen, Erzfeinde aufgespürt, Quests beendet und Festungen angegriffen hätte. Zitat Ende. Wir haben bei Warner angefragt, ob es hierzu Neuigkeiten gibt, und obendrein einige Detailfragen gestellt. Bis zum Redaktionsschluss dieser Sendung konnte man uns aber darauf keine klaren Antworten geben, zumal die Entwickler bereits voll mit dem Gamescom-Auftritt nächste Woche beschäftigt sind. Wenn alles klappt, können wir sie aber dort treffen und noch einmal nachhaken. Die Mikrotransaktionen als optionale Abkürzung, das Argument ist nicht neu, die Ausprägung ebenfalls nicht. Mittelerde, Schatten des Krieges wird, wie auch Gears of War 4, wie Deus Ex Human Revolution und die letzten Assassin's Creed Spiele, Mikrotransaktionen für Solospieler anbieten. Mit Lootboxen, mit Premium-Währung. Es ist kein unerhörter Skandal, nein, eher Business as usual. Aber dennoch ist es die Sache wert, heute mal kurz drüber zu diskutieren. Ich habe darum Jochen Gebauer zugeschaltet. Hallo Jochen.
Hallo Sebastian.
Jochen, wie wirkt dann jetzt dieses Marktplatz-Feature von Mittelerde, Schatten des Krieges auf dich? Nimmst du es den Entwicklern ab, dass sie hier wirklich nur ein optionales Angebot für Ungeduldige am Start haben?
Naja, ich glaube, da muss man zwei Perspektiven sehen. Zum ersten ist es natürlich erstmal abzuwarten, inwiefern sich das tatsächlich auf eine Spielbalance auswirkt und wie groß diese Auswirkungen sind und wie spürbar diese Auswirkungen sind. Die zweite Dimension des Ganzen ist, nein, ich nehme es grundsätzlich keinem Entwickler ab, der so etwas einbaut, dass es gar keine Einflüsse hat. Da gibt es unterschiedliche Nuancen, das kann größere oder niedrigere oder schwächere Einflüsse haben, aber dass so ein Feature, das so elementar in die Spielmechanik und in die Spielinhalte eingreift, keine Auswirkungen haben soll, komplett optional sein soll, das halte ich offen gestanden für eine grobe Schutzbehauptung. Ich meine, wir haben ja den Entwickler, du hast ihn ja zitiert, mit dem Zitat, man bekommt einfach nur durch das Gold, was man dort kaufen kann, bekommt man nur schneller das, was man sich hätte erspielen können, wenn man mehr Schlachten gewonnen hätte, mehr Feinde aufgespürt, mehr Quests beendet und mehr Festungen angegriffen hat. Was der Entwickler letztlich sagt ist, du kannst unser Spiel kaufen und dann kannst du im Spiel nochmal Gold kaufen, damit du das Spiel nicht spielen musst. Das ist eine klassische Argumentation aus dem Free-to-Play-Bereich. Dort hast du es halt mit Grinding zu tun und dann sagen die Entwickler, ja, aber du kannst ja das auch stundenlang ergrinden, du musst es ja nicht kaufen. Und jetzt haben wir die gleiche Argumentation hier in einem Singleplayer-Spiel und da finde ich schon, dass das ein bisschen eine neue Dimension annimmt. Das sind nicht mehr nur die altmodischen Microtransactions, das sind klassische Free-to-Play-Modelle in einem Singleplayer-Spiel, und da muss natürlich die Frage erlaubt sein und die Frage legitim sein, inwiefern die Entwickler an dem Grinding im Spiel geschraubt haben, damit es ein Incentive gibt, eben diese Lootboxen zu kaufen.
Genau, das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Ich frage mich nämlich, und das tun auch andere auch, Jim Sterling, der Medien- und Spielekritiker, sieht das ähnlich, indem er fragt, ist es überhaupt möglich, diese Art Free-to-Play-Elemente in ein Singleplayer-Spiel einzubauen, ohne diese Balance des Spiels zu verändern, oder eben im Gegenzug, wenn die Balance des Spiels nicht verändert wird, völlig sinnlose Microtransactions anzubieten, die ja nicht funktionieren, wenn sie nicht in irgendeiner Form den Spieler manipulieren.
Ja, das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Die solche Geschichten wie Lootboxen oder solche Microtransactions oder so eine Ingame-Währung, die du mit Echtgeld kaufen kannst, wie du es gerade gesagt hast, die funktionieren ja nur, wenn du den Spieler in irgendeiner Form incentivierst, die Währung oder diese Lootboxen zu kaufen. Und wie incentiviert man den Spieler, diese Sachen zu kaufen? Indem man ihn vor einen Grind stellt. Nun sind Grinds in Online-Spielen ja durchaus Usus und gehören sozusagen, wir hatten ja neulich auch eine Folge darüber, gehören sozusagen schon ziemlich inhärent zu dem Genre, aber gerade bei Singleplayer-Spielen würde man ja normalerweise hingehen und würde sagen, wenn das zu grindy wird, dann ist das definitiv ein Zeichen von schlechtem Game Design.
Dann sind wir mal gespannt, wie es letztendlich ausfällt. Die Testversionen warten ja auch noch eine ganze Weile und ich habe mich auch schon erkundigt, ob die Review-Version in irgendeiner Form Spezialversionen sein werden, ob die der Vanilla-Version entsprechen, ob da irgendwelche DLCs mit dabei sind oder Store-Inhalte. Das konnte man mir leider noch nicht sagen. Es ist ja auch interessant, dass der Publisher Warner kaum eine Chance auslässt, an dem Spiel noch zusätzlich zu verdienen. Ist auch keine Neuigkeit, dass es sowas wie Vorbestellerboni, verschiedene Editionen mit DLCs gibt, auch eine 300-Dollar teure Sammeledition war zu haben. Sie nehmen wirklich alles mit, nicht wahr?
Sie nehmen alles mit? Du hast ja jetzt auch schon die unterschiedlichen Versionen angesprochen. Und auch da, ich bin mal sehr gespannt, weil du die Review-Versionen angesprochen hast. Jetzt sitzt man davor und jetzt habe ich mir diese unterschiedlichen Editionen angeguckt. Und die reichen, wenn wir jetzt die PS4-Preise nehmen, von 70 Euro, was ja schon für die Standard-Edition am oberen Spektrum ist, bis für die Gold-Edition, die dann alle DLCs oder alle Inhaltsupdates bietet, für 110 Euro. Das heißt, ich muss erstmal, wenn ich auf der PS4 spielen will, auf dem PC ist es 10 Euro billiger, wenn ich auf der PS4 spielen will, muss ich schon mal 110 Euro in die Hand nehmen, um das vollständige Spiel zu haben. Und dann weiß ich ja noch nicht mal, ob ich das vollständige Spiel habe, denn bis heute kann oder will Warner Brothers ja nicht bestätigen, ob es tatsächlich einen Season Pass gibt und wenn es einen Season Pass gibt, ob die Inhalte der Gold-Edition der Season Pass sind. Das alles weiß ich nicht, ich kann aber jetzt schon 110 Euro dafür ausgeben. Dann kommen die Mikrotransaktionen und die Lootboxes und dieser Marketplace und so weiter, kommt noch on top und dann stehe ich aus so einer Verbrauchersicht wirklich da und sage mir, Leute, das ist unverfroren. Das ist wirklich unverschämt, weil ich kann ja gar keine vernünftige Kaufentscheidung zum jetzigen Punkt treffen. Das geht sogar noch ein bisschen darüber hinaus, ja, man sollte Spiele nicht vorbestellen, sondern das geht wirklich schon langsam, aber sicher hin zu einer durchaus bewussten Irreführung der Verbraucher, aus meiner Sicht. Und weil du eben die Review-Versionen angesprochen hast, was testest du denn? Was ist denn das vollständige Spiel? Testest du die Gold-Version für 110 Euro? Testest du am Ende die Standard-Edition? Ist in den Review-Versionen am Ende der ganze DLC dabei, den aber die Leute von der Standard-Version nie zu Gesicht bekommen? Was testest du denn am Ende?
Ja, das sind interessante Fragen. Vielleicht sollten die Tester das ganze Spiel im Offline-Modus durchspielen, wo dann diese ganzen Marktplatz-Funktionalitäten fehlen, aber die Entwickler behaupten ja, dass die nicht nötig sind und das Spiel korrekt auf dieses Offline-Gameplay ausbalanciert sind. Ich bin gespannt, inwiefern das letztendlich passiert und was die Ergebnisse sein werden. Aber es ist schon sehr interessant, deine Argumentation, dass der Kunde hier vor verschiedene Wahlen gestellt wird, was Editionen angeht, was die Optionen angeht, vorzubestellen, aber ihm werden nicht genügend Informationen geboten, was es eigentlich bedeutet. Und tatsächlich, er weiß nicht so richtig, was eigentlich das Grundspiel überhaupt bietet, was das ist und wie sich das von den anderen Editionen unterscheidet, außer natürlich jeder Menge Marketing-Bullet-Points, die aber auch verdammt vage sind, nicht wahr?
Erstens sind sie verdammt vage, also wenn ich mir jetzt die Übersichtsseite angucke, wo ich die unterschiedlichen Editionen auf der offiziellen Seite im Vergleich sehe und sie dann natürlich direkt über irgendwelche Händlerlinks vorbestellen kann, erstens ist das natürlich sehr vage und zweitens muss ich ja, wenn ich eine informierte Kaufentscheidung treffen will, bin ich dadurch ja sehr gezwungen, zumindest mal im Internet eine halbe Stunde oder eine Stunde zu recherchieren. Was ist denn mit einem DLC? Was ist denn in dem DLC nachher enthalten? Und so weiter und so fort. Und dann komme selbst ich, der mich jetzt ein bisschen auskennt in der Branche, kommt selbst ich schnell zu dem Punkt, ich wüsste als Käufer selbst nicht, was ich kaufen wollen würde. Oder was ich kaufen soll. Und klar, ich stehe dann da und denke mir, okay, ich bestelle das Spiel auf gar keinen Fall vor, wenn ich jetzt einfacher Verbraucher wäre. Aber ich glaube schon, dass dort der ein oder andere dieses Spiel oder eine gewisse Edition vorbestellen wird und am Ende nicht das bekommt, was er sich darunter vorgestellt hat und dass das relativ bewusst auf Seiten von Warner passiert. Ich weiß ja noch nicht mal, oder hast du das rausgefunden, Sebastian, diese Inhalte, die zusätzlich in dieser silbernen und in dieser Goldedition drin sind, sind die zum Release verfügbar? Kommen die nach Release? Haben sie das irgendwann mal beantwortet, diese Frage?
Da habe ich keine offizielle Antwort gefunden. Ich habe angefragt und mit gutem Gewissen konnte man mir da auch keine Antwort geben.
Können tun die das garantiert, die wollen nicht.
Na ja, gut, das war jetzt der PR-Kontakt von Warner, der auch aufgrund der Gamescom-Vorbereitung, wie eingangs schon gesagt, mir da mit Sicherheit keine Antwort geben konnte und er wollte nicht raten oder schätzen. Und dann finde ich es fair genug, dass es ein Fragezeichen bleibt.
Ja klar, okay, dann die deutschen Dependancen, in denen das sowieso nicht entschieden wird, die können dann nicht, weil sie nicht die Erlaubnis haben aus den USA zum Beispiel. Aber ich glaube schon, dass Warner Brothers dir diese Fragen sehr gut beantworten könnte. Sie wollen sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt halt nicht beantworten. Sie wollen aber trotzdem in der Zwischenzeit schon ihr Spiel verkaufen. Und ich meine, letztlich wird dann wieder die Diskussion aufkommen, ja, aber das Spiel an sich ist ja gut. Oder ist das Spiel an sich gut? Und das werden dann auch, wird sowohl in Foren passieren, das wird in Reviews passieren, da wird man sich dann auf das Spiel an sich konzentrieren. Und das ist ja auch durchaus eine legitime Perspektive. Ich persönlich sitze davor, schaue mir das alles an, schau mir diese Tatsache an, dass Warner nun wirklich nichts, aber auch gar nichts auslässt und muss für mich ganz nüchtern konstatieren, ich habe viel weniger Lust auf das Spiel jetzt. Wenn sowas gemacht wird und wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, was ist denn das vollständige Spiel? Wann ist denn das vollständige Spiel im Sinne von einem, ich kaufe mir jetzt die Gold-Edition und dann stelle ich fest, ah, die ist doch der Season Pass und die ganzen Sachen, die ich da jetzt für 30 Euro oder so mitgekauft habe, sind dann irgendwie 6 Monate nach Release spielbar, wo ich das Spiel aber nicht nochmal ein zweites Mal spielen will, weil ich will es ja zum Release spielen, also habe ich sinnlos 30 Euro ausgegeben. Solange ich das alles nicht weiß, lässt mich das Spiel offen gestanden sehr, sehr kalt. Was ich schade finde, weil ich mochte den Vorgänger, ich habe mich eigentlich auch ziemlich auf das Ding gefreut, aber je mehr ich auf der Business-Seite davon lese, desto uninteressanter wird das Spiel für mich.
Gibt's noch irgendwie eine Lehre für dich, die man daraus ziehen kann, außer dass das für den Verbraucher ein bisschen abschreckend wirkt, denn wir machen jetzt ein bisschen ein Fass auf, das regelmäßig schon mal uns entgegengerollt ist. Publisher tun mit ihren großen Marken, was sie wollen. Aktuell sind eben Lootboxen und Premium-Währungen, also solche Free-to-Play-Mechaniken en vogue. Und die großen Publisher werden ja auch nicht von heute auf morgen damit aufhören. Da können wir auch rummosern, wie wir wollen. Was nehmen wir also mit aus der ganzen Geschichte?
Sie werden nicht von heute auf morgen damit aufhören, das glaube ich auch nicht. Aber was wir ja sehen, und da ist tatsächlich das neue Mordor-Spiel ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, ist, dass immer mehr von diesen Incentivierungen, von diesen Monetarisierungsvarianten auch in Singleplayer-Spiele eingebaut werden. Das erreicht ja immer wieder eine neue Dimension. Klar, jedes einzelne dieser Elemente ist nichts Neues. Aber irgendwann in der Kombination all dieser Elemente entsteht schon eine gewisse neue Dimension. Und da ist schlicht und ergreifend die Frage, wie lange dieser Krug zum Brunnen gehen kann, bis er bricht. Wie viel kann ein Hersteller da noch in Singleplayer-Spiele on top setzen an Monetarisierungsmöglichkeiten, bis irgendwann tatsächlich der Fall eintritt, dass er erheblich weniger von dem Spiel verkauft? Das wird das sein, was spannend zu sehen ist. Da kann natürlich sein, dass dieser Punkt erst in 10 Jahren kommt oder in 20 Jahren kommt. Oder dass wir irgendwann tatsächlich Free-to-Play-Spiele als Buy-to-Play haben. Mag alles sein, das ist nur so ein Schritt in eine Entwicklung, Schritt in die Entwicklung ist falsch gesagt, weil den Schritt gab es schon, aber das ist so ein bisschen die 7-Meilen-Stiefel angezogen von Warner. Und ich bin sehr gespannt, inwiefern die Spielerschaft diskutiert. Meine Befürchtung ist leider Gottes, dass es, gibt Ausnahmen, wie jetzt, du hast Jim Sterling genannt, meine Befürchtung ist leider Gottes, dass die Fachpresse das viel zu wenig bemängeln wird und viel zu häufig sagen wird, na ja, aber man kann sich das ja auch alles freispielen und sich diese Scheinargumentation der Hersteller zu eigen macht. Aber meine Hoffnung ist, dass der ein oder andere Spieler oder dass immer mehr Spieler ab irgendeinem Punkt sagen, okay, bei der Chose spiele ich nicht mehr mit.
Wunderbar, dann danke für die Einschätzung und die kleine Diskussion. Jochen, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und würde jetzt hier mit dem Magazin weitermachen. Mach's gut.
Du auch, ciao.
Team Liquid gewinnt das International 2017. Das niederländische E-Sports-Team Team Liquid gewann am Wochenende das von Valve ausgetragene Dota 2 Turnier The International 2017 und sicherte sich damit eine Rekordsiegprämie von 10.862.683 US-Dollar. Der Preispool des Turniers wurde nur zu einem kleinen Teil, 1,6 Millionen Dollar, von Valve gesponsert. Der Rest kam durch die Verkäufe von Battle Pässen zustande, einem zeitlich begrenzten Metaspiel zum Freischalten von exklusiven Items und Effekten innerhalb von Dota 2. Insgesamt wurden im Rahmen des Turniers Preisgelder von 24.787.916 US-Dollar ausgeschüttet. All das ein Rekord. Team Liquid setzte sich im nach dem Best-of-Five-System ausgetragenen Finale klar gegen das chinesische Team Newbie durch, das vor 3 Jahren das International gewann. Damals gab es knapp über 5 Millionen Dollar für Platz 1. Diesmal flogen sie direkt mit 0-3 vom Platz. Es ist das erste Mal, dass einem Team im Finale des Turniers eine perfekte Siegserie gelang. Ein kleiner Trost für Newbie, das Preisgeld für die Silberplatzierung liegt immerhin bei stattlichen 3,95 Millionen US-Dollar. Dem E-Sport-Marketing-Blog zufolge brach das International-Turnier dieses Jahr auch noch Twitch-Zuschauerrekorde. 824.206 Zuschauer waren gleichzeitig beim Finale dabei, über ein Drittel mehr als die 626.000 im Vorjahr. Ein interessantes Detail am Rande, Abseits all dieser Rekorde ist die Zahl der Dota 2 Spieler dieses Jahr im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Vor einem Jahr zockten in der Spitze 1,1 Millionen das Free-to-Play-MOBA, in den letzten Wochen waren es so 876.000. Aber wir sehen mal wieder, E-Sport ist ein Millionengeschäft und das hat auch die deutsche Politik erkannt, denn CSU fordert, E-Sport muss olympisch werden. Der netzpolitische Arbeitskreis der Partei CSU, CSU-Net, fordert in einer am 17. August veröffentlichten Presseerklärung einen europäischen Computerspielpreis sowie die Anerkennung von E-Sport als Olympiadisziplin. Nein, wirklich. Dorothee Bär, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur und nebenher Vorsitzende des CSU-Net, wird wie folgt zitiert. Computerspiele sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Dies muss endlich auch durch eine formale Anerkennung als Olympiadisziplin sichtbar werden. Danach ist von Olympia keine Rede mehr, wohl aber von der Bedeutung des E-Sport. Der Arbeitskreis erklärt, dass die Leistungen von E-Sportlern mit denen von Schachspielern oder Formel-1-Piloten vergleichbar seien. Eine offizielle Anerkennung als Sportart sei hier der nächste logische Schritt, auch weil Länder wie Russland, Finnland oder Südkorea das bereits taten und auch weil der Presseerklärung zufolge die wirtschaftliche Komponente nicht zu unterschätzen sei. Zuletzt fordert der CSU-Net-Arbeitskreis einen europäischen Computerspielpreis. Schließlich gäbe es einen europäischen Filmpreis. Der Innovationskraft und wachsenden Bedeutung von Spielen soll damit Rechnung getragen werden. Wir sehen also, die Lobbyarbeit der Branchenverbände BIU und Game trägt Früchte. Insbesondere der E-Sport wird in vielen Wahlprogrammen genannt, was BIU und Game jedoch ein wenig ärgern dürfte. Der CSU-Arbeitskreis hat kein Wort über deren wichtigstes Anliegen verloren, die Förderung von Spieleentwicklung in Deutschland. Mal sehen, ob es hierzu im Rahmen der Gamescom ein paar Bekenntnisse auf Seiten der Politik geben wird. AMD in der Kritik für Vega-Preisgestaltung. Aktuell sorgen die Preise und Verfügbarkeit von AMDs Vega-Grafikkarten für Verunsicherung und Empörung bei den Usern. Als der Chiphersteller AMD vor 2 Wochen seine neuen Grafikkarten der Vega-Reihe vorstellte, listeten alle offiziellen Folien und Pressematerialien einen Preis von $399 für die abgespeckte RX Vega 56 Grafikkarte und $499 für das Flaggschiff der Reihe RX Vega 64. Letztere wurde in einer Folie als der neue GPU-König für unter $500 bezeichnet. Seit dem Verkaufsstart am 14. August sind die Vega 64 Karten jedoch chronisch ausverkauft und teuer. €699 oder $649, das scheint aktuell der Bestpreis für diese Karten zu sein. Oftmals gibt's noch eine Wartezeit auf die Lieferung dazu. Was ist da los? Andrew Gibson, Mitarbeiter des britischen Hardware-Versenders Overclockers UK, schiebt in einem Forenpost AMD die Schuld für die hohen Preise zu. Ohne dass es je der Presse oder der Öffentlichkeit gegenüber klar kommuniziert wurde, habe AMD den Preis von $499 für Vega 64 lediglich im Rahmen einer Sonderaktion zum Launch gewährt und das nur für ein sehr kleines Kontingent an Karten. Diese Narration wird der US-Website Gamers Nexus zufolge von anderen Branchenquellen bestätigt. AMD gewährte einen Einkaufsrabatt, um zum Launch einen $499 Preis zu ermöglichen. Die unverbindliche Preisempfehlung danach liegt um $100 oder €100 oder £100 höher. So kommt es, dass die Karten aktuell so teuer sind. Dem Magazin Computerbase zufolge streitet AMD das ab und beharrt auf der ursprünglich kommunizierten Preisempfehlung. Andrew Gibson im Overclockers Forum beharrt aber darauf, dass er die Karten dann mit Verlust verkaufen würde. Er weist außerdem darauf hin, dass man mit den Radeon Packs, das sind Bundle-Angebote aus der Vega 64 und Spielen oder Gaming-Hardware, noch Geld sparen könnte, dass diese Bundles aber nicht unbedingt das optimale Preis-Leistungs-Verhältnis bieten, das habe ich bereits in der letzten Magazinfolge beschrieben. Was bleibt, ist eine frustrierende Situation für interessierte Kunden und Unklarheit darüber, was nun eigentlich Sache ist. Stimmt die Narration auf Seiten der Händler? Wo steht nun AMDs Preisempfehlung und wie realistisch ist die überhaupt für den Handel umsetzbar? Dazu kommt, dass ein deutlich höherer Bedarf an den Karten besteht, als erfüllt werden kann. Dazu kommt, dass die Preise für Grafikspeicher im August um 30% angestiegen sind, was sich höchstwahrscheinlich auf die Preise von Grafikkarten niederschlagen wird und dass viele Grafikkarten, vor allem im Midrange-Bereich, aufgrund des Mining-Booms nach wie vor chronisch ausverkauft oder deutlich überteuert sind. Ist es da überhaupt realistisch, große Stückzahlen von Vega 64 zum angepeilten Preis im Handel zu erwarten? Ist es alles nur temporär? Wird das besser? Fragen über Fragen, eine klare Antwort gibt es nicht, nur viel Verwirrung und Frust unter PC-Enthusiasten. Mein Tipp, abwarten und Tee trinken. Selten waren neue AMD- oder Nvidia-Grafikkarten in den ersten Wochen nach ihrem offiziellen Release in großen Stückzahlen und zu niedrigen Preisen verfügbar. Zudem wird es erst in den kommenden Wochen und Monaten Third-Party-Modelle von Vega geben, aus den Hausen MSI, Sapphire und Co., die dann gegebenenfalls bessere Kühlung, weniger Lautstärke und zusätzliche Features bieten. Kickstarter-Prämie von Mighty No. 9 enttäuscht Bäcker. Das vor einem Jahr erschienene, via Kickstarter finanzierte Action-Jump'n'Run Mighty No. 9 war, so der Konsens der Kritiker, nicht der erhoffte große Wurf. Dabei war die Crowdfunding-Kampagne ein voller Erfolg. Im Herbst 2013 kamen 3,8 Millionen Dollar für das Projekt zusammen, bei dem der Mega Man-Erfinder Keiji Inafune mit an Bord war und das eine ähnliche Spielerfahrung wie die beliebte Capcom-Reihe bieten sollte. Fast ein Jahr nach dem Erscheinen des Spiels trudelten nun endlich auch die Boni für die Bäcker ab 60 Dollar ein und sorgten für Ernüchterung. Wie ein User auf Twitter zeigte, erhielt er seine physische Spielverpackung nicht etwa in Form eines Kartons, sondern als Plastiktüte, in der eine Faltschachtel zum Selbstzusammenbauen und eine Anleitung waren. Eine Anleitung, die nicht in diese Pappverpackung passt. Der Fehler mit den Anleitungen ist dem ausführenden Merchandising-Dienstleister Fangamer bekannt. Ersatz wird kostenlos verschickt. Dennoch ist die Sache ärgerlich, nicht nur, weil das Gebotene alles andere als wertig wirkt, nicht nur, weil das Zeug viel zu spät eintraf, sondern auch, weil die Beschreibung der 60-Dollar Unterstützungsstufe bei Kickstarter irreführend ist. Die Boni hierfür werden wie folgt beschrieben. Physische Gamebox, gedruckte Retro-Anleitungen und exklusiver goldener Endgame-Held. Und damit war eben nicht, wie von einigen Bäckern vermutet, eine physische Kopie des Spiels auf einem Datenträger gemeint, sondern wirklich nur die Box, die physische Gamebox zum Selbstzusammenfalten und eine Anleitung. Die Lehre aus dieser Geschichte lautet also, es lohnt sich, vor dem Kauf eines Spiels oder vor der Unterstützung eines Kickstarter-Projekts ganz genau hinzuschauen, was man denn am Ende dafür bekommt. Steam Spy-Betreiber stellt fest, Indie-Spiele sind zu billig. Am 13. August veröffentlichte der Steam Spy-Betreiber und Marktbeobachter Sergei Galionkin einen Blog-Eintrag, in dem er feststellte, dass Indie-Spiele heutzutage im Schnitt nur 8,71 Dollar kosten, während des Summer Sales sank dieser Wert auf 4,63 Dollar. Dennoch verkauften sich diese Spiele im Schnitt weniger als zuvor, durchschnittlich etwa 21.000 Mal. Der Autor stellt angesichts dieser Zahlen fest, dass die Indies ihre Spiele zu billig hergeben. Nur mit höheren Preisen ist die realistische Aussicht auf durchschnittliche Verkäufe wirtschaftlich tragbar. Und er führt an, dass ja auch keine Indie-Band ihre CDs deutlich billiger als ein Popstar verkaufen würde oder dass ja auch die Vollpreis-AAA-Titel dieser Zeit mit Zusatzverkäufen um die Ecke kommen. Er applaudiert Jonathan Blow dafür, dass er sein Rätselspiel The Witness zum Launch für stolze 40 Dollar verkaufte und dass dieses Spiel auch im Sale nie billiger als 20 Dollar war. Und er kann nicht verstehen, wieso viele Indies Rabatte für Vorbesteller anbieten, die ja zu den loyalsten Fans zählen. Er schlägt vor, andere Sachen zu finden, die dem Vorbestellen Wertigkeit verleihen. Und er macht den Entwicklern Mut, sie sollen sich trauen, mehr zu verlangen. Wer das nicht zahlen will, der wird vielleicht immer noch später in einem Sale zuschlagen. Er schließt diese interessante Beobachtung mit den Worten, wenn das Spiel für einen Spieler seine Zeit wert ist, dann ist es auch sein Geld wert. Das waren die Hauptthemen der Sendung. Wie immer gibt's weiterführende Links zu meinen Recherchequellen im Beitrag zu dieser Sendung auf www.gamespodcast.de. Bevor ich den Sack jetzt zumache und als Finale zu den Releases komme, habe ich mal wieder ein paar Zahlen entdeckt oder besser ein paar interessante Ergebnisse aus einer Umfrage. Der belgische Entwickler Larian Studios hat nämlich am 15. August via Twitter die Ergebnisse einer Umfrage unter 15.000 Rollenspielspielern veröffentlicht. Für eine Erhebung ist das eine verdammt hohe Teilnehmerzahl. Allerdings ist auch anzunehmen, dass die Umfrage vor allem Fans von Larian und deren Spiele erreicht hat und somit nicht unbedingt den Durchschnittsspieler abbildet. Larian hat zuletzt das klassische Rollenspiel Divinity Original Sin veröffentlicht und arbeitet aktuell am Nachfolger. Interessant ist es dennoch, den Spieler solcher Titel statistisch durchleuchtet zu sehen. Er bevorzugt etwa klar klassische Rollenspiele, er mag aber auch Action-Rollenspiele und Strategie. Bei MMO und JRPGs ist seine Meinung hingegen sehr gespalten. Er bevorzugt eindeutig die Vogelperspektive. Danach kommen die Third-Person-Kamera, erst dann die Ego-Perspektive. Story und Charakterprogression sind in einem Rollenspiel am wichtigsten für ihn, Koop, Crafting und Wiederspielwert am unwichtigsten. Interessant, dass selbst der Larian-Spieler keinen Koop braucht, wo doch dieses Feature eher zentral in den aktuellen Spielen des Entwicklers vertreten ist. Fast die Hälfte der Spieler bevorzugt einen selbst erstellten Charakter, nur 15% ziehen vorgeschriebene Helden vor, dem Rest ist es egal. Fast 88% der Spieler sind männlich, die meisten zwischen 20 und 35 Jahre alt und sie geben im Monat nicht viel Geld für Spiele aus. Fast 2/3 gibt an, nicht mehr als $40 im Monat für das Hobby zu investieren. Wer Interesse daran hat, der findet im übersichtlich aufbereiteten Ergebnis der Umfrage noch viele weitere Informationen. Große Überraschungen bleiben zwar aus, aber die Ergebnisse einer derart großen Erhebung bringen allemal eine gewisse Bedeutungsschwere mit sich. So, dann kommen wir zum Schluss noch zu den Releases der kommenden Wochen und hierzu eine kleine Warnung. Das wird lang. Los geht's am 22. August, da kommt die Escapists 2 für PC, Xbox One und PS4, ein Open-World-Gefängnis-Ausbruchsspiel, ganz im Pixel-Stil seines Vorgängers. Es warten 10 neue Gefängnisse, zahlreiche Fluchtwege und ein Mehrspielermodus für bis zu 4 Spieler. Am gleichen Tag erscheint auch das bereits für PC und Xbox One erschienene Old-School-Adventure Thimbleweed Park für die PS4 und für Nintendo Switch. Es entstand unter Mitarbeit des Adventure-Pioniers Ron Gilbert und es beschwört den Charme von Zack McCracken oder Maniac Mansion herauf. Am Tag darauf, dem 23. August, kommt Uncharted The Lost Legacy exklusiv für Sonys PS4 heraus. In der Standalone-Erweiterung zur Uncharted-Reihe spielen wir Chloe aus dem zweiten Teil, die zusammen mit der Söldnerin Nadine aus Uncharted 4 allerlei Baller-, Kletter- und Rätselaufgaben meistern muss. Am 25. August erscheint F1 2017 für PC, PS4 und Xbox One. Codemasters jährliche Rennsport-Simulation kommt dieses Jahr mit einem erweiterten Karrieremodus daher, neuen historischen Rennwagen und anpassbaren Regeln für Meisterschaften. Für Außenstehende dürfte es aber sehr an F1 2016 erinnern. Ach, der FIFA-Effekt. Oder der Madden-Effekt, denn Madden NFL 18 erscheint am 25. August ebenfalls, und zwar für PS4 und Xbox One. Neu in diesem Ableger ist der aufwendig inszenierte Story-Modus, für Fans des US-Sports sicherlich ganz spannend. Am 25. erscheint dann auch endlich die Staffel 1 des Minecraft Story Mode für die Nintendo Switch. Auf anderen Plattformen ist bereits Staffel 2 gestartet. Und nur zur Erinnerung, es handelt sich hierbei um die Adventure-Verwurstung von Minecraft aus dem Hause Telltale. Am 28. August kommt dann Rock of Ages 2, Bigger and Bolder für PC und PS4. Das ist ein sehr eigenwilliges Spiel, in dem man mit Felskugeln über eine hindernisgespickte Piste auf die Festung eines Gegners zurast, aber auch die eigene Basis vor den Felskugeln des Gegners beschützen muss. Das ist auch noch sehr schräg inszeniert und erinnert ein wenig an die Animationen aus den Monty Python Filmen. Einen Tag später erscheinen massig neue Spiele. Etwa kommt am 29. August XCOM 2 War of the Chosen für PC, PS4 und Xbox One. Das Add-on für XCOM 2 ist mit $40 oder Euro recht teuer, kommt daher aber mit neuen Fraktionen, neuen Helden, massenhaft Detailänderungen und neuen Gameplay-Möglichkeiten daher. Am gleichen Tag kommt auch Mario plus Rabbids Kingdom Battle exklusiv für Nintendo Switch, bei dem Mario und seine Freunde ausgerechnet im Stil von XCOM, also mit runden Taktikgefechten, gegen allerlei alberne Rabbids antreten. Am 29. wird dann auch Ark Survival Evolved final für PS4, Xbox One und PC erscheinen. Spielbar war es dank Early Access aber schon seit längerem. Einige Hörer erinnern sich vielleicht, dass die Entwickler den Preis der Steam-Version direkt im Anschluss an den Steam Summer Sale auf happige 70 Euro angehoben haben. Grund war der bevorstehende Release und die Preisparität zwischen PC- und Konsolenfassung. Das Negativfeedback der Fans sorgte zumindest bald für eine Preissenkung. Die Steam-Fassung ist also für 60 Euro zu haben. Immerhin. Ebenfalls am 29.8. für PC, Xbox One und PS4 verfügbar, Dead Alliance, ein postapokalyptischer 4-gegen-4 Mehrspieler-Shooter mit einem Clou. Der Clou lautet Zombies, die stellen eine neutrale Gefahr in den Matches dar und die Entwickler werden nicht müde, das Kernfeature Weaponized Zombies zu betonen. Es gibt also Möglichkeiten, die Zombies für sich kämpfen zu lassen oder in die eigene Strategie einzubinden. Je nach Modus versprüht Dead Alliance auch einen Hauch MOBA. Das Spiel kommt übrigens als Vollversion oder als verbilligte Multiplayer-Version daher, in der ein Solo-Survival- und ein Solo-Challenge-Modus fehlen. Am 29. kommen außerdem einige Spiele auf Konsole, die es für PC schon länger gibt, etwa das Rollenspiel Pillars of Eternity in der Complete Edition für Xbox One und PS4. Das ehemalige 3DS-Spiel Resident Evil Revelations kommt nach zahlreichen Ports nun auch für Xbox One und PS4. Außerdem erscheint das Ego-Abenteuer Obduction, das auf den Spuren von Myst wandelt und auch von dessen Entwickler stammt, nach seinem PC-Release 2016 nun auch für die PS4. Und tags darauf kommt auch noch das feine Metroidvania-Actionspiel Axiom Verge für die Switch. Aber bleiben wir beim 29.08., denn drei Spiele haben wir noch für diesen Dienstag. Yakuza Kiwami etwa, exklusiv für die PS4. Dieses Spiel ist eine Neufassung des ersten Yakuza, das 2005-2006 für die PS2 erschien. Das Spiel ist ein Teil Beat'em Up à la Streets of Rage, es ist ein Teil japanisches Mafia-Drama und ein Teil Lebenssimulation mit zahlreichen Ablenkungen, Quests und Minispielen. Es gibt nur japanische Sprachausgabe und englische Texte. Wer die Serie noch nicht kennt, fängt besser mit Yakuza Zero an. Wer das bereits durch hat, für den ist Kiwami dann wohl der nächste logische Schritt. Dann kommt am gleichen Tag auch noch Sonic Mania für den PC heraus, nachdem es bereits für alle aktuellen Heimkonsolen erschienen ist. Auf den ersten Blick könnte man das 2D Jump'n'Run für ein Retro-Remake halten, im Detail stecken aber viele Verbesserungen und ein gutes Gespür für die Stärken der Spielereihe drin. Und das letzte Spiel für diesen Tag, das Martial Arts Actionspiel Absolver für PC und PS4. Das Debüt des jungen Studios Slowclap kommt mit einem äußerst eigenwilligen Grafikstil daher. Es wird außerdem auch Solo-Spielweisen geben, der Schwerpunkt von Absolver liegt aber klar auf den diversen Online-Spielmodi. Damit haben wir den 29.08. hinter uns. Ha. Weiter geht's mit dem 30. An dem Tag kommt Everybody's Golf für die PS4 heraus. Es ist der 7. Teil der niedlich inszenierten, aber alles andere als trivialen Golfsimulation, die in den USA bislang unter dem Namen Hotshots Golf firmierte. Am 31.08. kommt außerdem noch Last Day of June für PC und PS4. Das ist ein Adventure-interaktiver Film über Liebe und Verlust, also ein sehr narratives Ding, weniger ein klassisches Spiel, lassen wir uns überraschen. Am gleichen Tag kommt dann auch Life is Strange Before the Storm für PC, PS4 und Xbox One. Das Prequel zum gefeierten Adventure-Highschool-Drama aus dem Hause Don't Not Entertainment. Before the Storm handelt drei Jahre vor den Ereignissen des ersten Teils und wird diesmal vom US-Entwickler Deck 9 entwickelt, der zuvor als die Portschmiede Idle Minds bekannt war. Ein echter Nachfolger zu Life is Strange ist übrigens offiziell bereits bei Don't Not in Arbeit. Und zuletzt, 1. September, Warriors All-Stars für PC und PS4. Das ist eines dieser Musou-Spiele des Entwicklers Omega Force, also ganz im Stile von Dynasty Warriors, Samurai Warriors, Hyrule Warriors und Co. Diesmal ist es ein All-Stars-Spiel mit 30 Helden aus diversen Spielen, darunter auch Ninja Gaiden, Nioh oder Dead or Alive. Das dürfte nur was für Fans dieser Nischenspiele sein. Ich bin schon sehr gespannt darauf. Und damit hätten wir es. Das war das 12. Magazin. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich für eure Unterstützung unseres Podcasts bei Patreon. Und ich wünsche allen eine spannende und unterhaltsame Gamescom-Woche. Bis zum nächsten Mal. Man hört sich.